ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Hier sind sie, die fröhlichen Kling, zwei
Glöckchen, Klingelingeling.
Ihr merkt schon, das ist die Weihnachtsausgabe hier. Es ist dir sehr weihnachtlich zumute?
Ja, noch nicht.
Mehr irgendwie auch nicht dieses Jahr.
Donnerstag, wir nehmen heute am Donnerstag auf und das dauert immer noch ein bisschen. Ich war ja auf vielen Weihnachtsmärkten, da war mir weihnachtlich zumute. Ja.
Aber ich meine, ist es so, dass es gefühlt dann immer später dieses Gefühl bei dir eintritt? Also dieses Jahr habe ich es jetzt komischerweise gar nicht. Das hat zum einen mit dem Wetter zu tun, das hat zum anderen aber auch hier mit so familiären Dingen, so Krankheitsthemen und wer weiß was zu tun. Dann hat man den Kopf woanders und dann kommt jetzt nicht so das Besinnlichkeitsthema.
Ja, bei mir kommt es wahrscheinlich erst, weil der eine Sohn fliegt aus Barcelona ein.
Ja, wo er lebt, schön. Mit einem Rentierschlitten? Oder,
wahrscheinlich.
Oder mit irgendeiner Billig-Airline.
Der andere fliegt aus Rio de Janeiro ein, auch wo er studiert. Ja. Und ich glaube, wenn ich die am Flughafen abhole, da weihnachtet es dann.
So,
irgendwie.
Hier ist also der First World Problems Podcast. Ach, meine Söhne fliegen ein aus Rio und Barcelona.
Naja, wenn der eine in Barcelona lebt, wo soll er denn dann herkommen? Aus Unzhorst?
Ja, nee, das natürlich nicht.
Also,
ja, und in Unzhorst kann man auch nicht studieren, glaube ich, oder?
Und auch nicht starten und landen. Aber Unzhorst hat einen Fußballplatz, auf dem ich schon gespielt habe, gegen die Unzhorster.
Ja. Ja, das ist so, für alle, die sich jetzt in der Gegend hier nicht so auskennen, das ist unten in der Rheinebene ist das eine kleine Ortschaft, in der sicherlich auch viele nette Menschen wohnen.
Die Nein, absolut.
Und Unzhorsterinnen.
Das sind ganz nette Menschen.
Ja.
Und wenn du mit dem Fahrrad, nehmen wir mal ein E-Bike, und du kommst am Ortsschild an und trittst einmal kräftig drauf, bist du durch.
So, aber die Unzhorstenden, die winken dann freundlich.
Die winken freundlich.
Wenn man durch den Ort fährt und so weiter, Nee, also wer da mal hin möchte, den können wir nicht aufhalten. Aber er sollte trotzdem vorher drüber nachdenken, ob sich das lohnt.
Nein, das sind auch ganz nette Menschen.
Ja, das ist so. Vielleicht spielen wir mal eine kleine Comedy-Show in Unzhorst speziell.
Und
für
um Unzhorst herum.
Ja, genau. Das könnten wir mal machen und dann gucken wir mal.
Ich war in München am Wochenende. Ja. Ich war in München auf 1, 2, 3, 4 Weihnachtsmärkten.
Du bist ja dieses Jahr auf großer Weihnachtsmarkt.
Also unglaublich dieses Jahr. Ja. Und was mir aufgefallen ist, nicht auf den Weihnachtsmärkten, die sind sehr schön, nicht der große auf dem Marienplatz, aber es gibt in verschiedenen Stadtteilen sehr schöne.
Ja.
Die Menschen in München tragen Canada Goose-Jacken.
Canada Goose.
Ja.
Das ist ja das Tolle hier, wir machen ja hier keinerlei Produktwerbung.
Nee.
Das heißt, man kann auch jede andere, ich möchte mal sagen, verfickte Daunenjacke tragen. Es muss jetzt nicht die von diesem teuren Label sein, aber offensichtlich ist das in München sehr schick gerade, oder?
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Die tragen, und zwar, was dazu kommt, viele tragen die Expedition, den Expedition Parker.
Brauchst du, gerade bei unseren Wintern, bist du eigentlich ohne eine Expeditionsjacke, bist du aufgeschmissen,
und
muss ich sagen.
Ich bin auf der Homepage von denen, dieser Parker wurde für Polarforscher in der Antarktis entwickelt. Und damit laufen die in München bei 5 Grad rum, diese Schwachköpfe.
Naja gut, aber solche Moden kennen wir ja. Ich meine, es gab so vor Jahren, rannte alles im Sommer mit diesen UGG-Stiefeln rum, UGG geschrieben, diese australischen, Pelz gefüttert.
Diese Schweißfüße.
Was im Sommer bei 35 Grad plus einfach eine gute Wahl war.
Ja, und das ist dann suppte
natürlich
aus den Stiefeln oben der Schweiß raus, wenn die länger liefen.
Ja, es war sehr unangenehm.
Und roch auch nicht gut.
So, also, dann haben wir was Ekliges gleich schon zu Beginn gehabt. Das ist schön. Das
und
haben wir sonst weiter hinten.
Möchte ich noch was aus München erzählen?
Ja.
Es geht um eine Kneipe, in der ich seit, ich glaube, 30 Jahren nicht war.
Ja.
Und dann habe ich gelesen, dass die aufhören.
Mhm.
Also der Schelling-Salon in München ist es. Und der ist seit 1872 im Familienbesitz und ist so eingerichtet wie ein altes Wiener Kaffeehaus.
Okay.
Und die Besitzerin hat jetzt gesagt, es reicht und ich gebe den ab. Und dann bin ich reingegangen, weil ich gesagt habe, ich war da jetzt ewig nicht. Und das ist eigentlich so eine schöne Kneipe, ich habe das immer vergessen. Und es ist genau noch so wie vor 30 Jahren, da hat sich nichts verändert. Da stehen 7 Billardtische. Du gehst durch einen Teil der Küche, da stehen 4 Tischtennisplatten, da steht ein Kicker, Da sitzen Menschen, essen, trinken, spielen Schach, spielen Karten, würfeln.
Hast du gerade gesagt, man geht durch einen Teil der Küche?
Ja.
Ist das nicht so, dass in Deutschland dann so ein Laden sofort geschlossen werden
ja,
muss?
Ja, aber...
Also wenn der Wirtschaftskontrolldienst, WKD, ja. Das ist die, ich glaube, das ist der Rechtsnachfolger der Gestapo, glaube ich. Wenn der also da kommt und ja. Das sieht, dass man einen Teil durch die Küche zurücklegen muss, dann wird ja wegen irgendwelcher Hygienebedingungen sofort also, alles geschlossen.
Du gehst nicht direkt durch die Küche, aber... Ja. Du bist sehr nah dran an der Küche, sagen wir es mal so.
Ja, ja, gut. Ich kenne in Köln so eine Kneipe. Da ist es so, dass man, also man, es gibt einen offiziellen Weg zum Klo, da muss ja. man ins Nachbarhaus.
Ja.
Na, du kriegst also einen Schlüssel, musst auf die Straße raus, gehst dann links rum und dann gehst du durch einen normalen Hauseingang eines Mietshauses, musst da hinten durch und da ist das Klo. Aber ich sag mal, wenn jetzt gerade keiner guckt, dann darfst du auch durch die Küche zum Klo. Und das ist natürlich überhaupt nicht erlaubt, ja, weil dann natürlich jeder sofort durchdreht.
Ja, logisch.
Wir haben Vorschriften, die ja auch nicht alle unsinnig sind, das wollen wir auch mal sagen.
Ist okay.
Und wir freuen uns auch, falls uns jemand zuhört vom Wirtschaftskontrolldienst, die machen einen guten Job, weil man möchte auch nicht jeden Ekel irgendwie, der im Verborgenen...
Aber ich muss auch sagen, manchmal habe ich den Eindruck, ich kenne ein paar Gastronomen
ja.
und die sagen, ich nenne hier keine Namen,
nee.
Die sagen, das sind Korinthenkacker.
Ja, ja, genau. Ja. Wobei jetzt gekackte Korinthen in einer Küche auch nicht den hygienischen Standard entsprechen. Das muss man auch sagen. Woher kommt der Begriff? Gibt es Tiere oder Menschen, die als Ausscheidung, ich meine, Korinthen sind ja getrocknete Rosinen.
Hier, nachschlagen. Wir werden das in diesem Podcast noch auflösen, weil ich google das. Oder ich
einfach mittendrin.
Ja. Aber ich wollte noch kurz auf die Speisekarte. Also es waren jetzt, die hören, der Besitzerwechsel ist, glaube ich, 17. Januar. Und da sind lauter Leute drin, die sagen, wir wollen diese alte Atmosphäre nochmal. So Stammgäste, es war so schön. Und sie hoffen halt, dass der neue Wirt es weitermacht. Und dann waren wir mit meiner Freundin drin, dann haben wir gegessen. Und da gibt es so Sachen wie Backerbsensuppe.
Ja, geil.
Weißt,
ja, aber ist so eine klare Suppe mit diesen Backerbsen aus der Tüte.
Ja, aus der Tüte. Und dann habe ich noch, ich habe schon lange nicht mehr ein Gericht mit Dosen-Champignons bekommen. Das
sehr
kriegst du da noch.
Geile Dosen-Champignons. Das sind die roten Weine.
Und es schmeckt okay, es ist in Ordnung, die Preise sind gut, die Menschen sind freundlich. Ah, wie
aber
schön.
Ich habe, also in diesem Fall, wie in vielen anderen, habe ich Hoffnung, dass, das ist ja der sogenannte USP, wie wir Marketing-Leute sagen, also der Unique Selling Point. Das heißt, das ist ja sozusagen das Markenzeichen, der Markenkern dieser Kneipe und ein neuer Wirt wäre ja bescheuert, wenn er das ändern würde. Ich kenne ein Beispiel aus Kölle. In Deutz gibt es den Lommerzheim, genannt Lommi, so eine Kneipe.
Kenne ich.
Lommi, genau, auch seit Jahrzehnten unverändert. Der alte Lommi lebt aber gar nicht mehr. Aber die es jetzt führen, haben sich natürlich das vorgenommen, das auch genauso weiterzumachen.
Okay.
Weil das ist ja, das gibt es sonst nicht und dann macht man das eben genauso und das finde ich auch cool. Also das hat man, glaube ich, heute eher erkannt. Ich sag mal, vor 20 Jahren hätte man gesagt, oh, der ganze Scheiß hier muss raus, wir renovieren das, wir machen das stylisch. Das soll
und jetzt
eher
sagt
so eine,
man, nee.
Genau, und jetzt sagt man, glaube ich, gerade, weil wir vielleicht auch in einer Zeit leben, wo man das auch schätzt, irgendwie so Dinge, die vertraut sind und nicht einer großen Veränderung unterworfen sind.
So, wie entstand die Redensart Korinthenkacker?
Ja.
Die griechische Stadt Korinth hat nur indirekt damit was zu tun.
Mhm.
So, in Deutschland ist es als Korinthe bekannt und es ist ein Scherzausdruck für sehr penibel genaue Menschen, denn man stellte sich vor, dass diese überaus genauen Menschen sogar noch auf der Toilette dermaßen penibel waren, sodass sie immer genau gleich große Köttel produzierten, eben wie die stets gleich großen Korinthen.
Nun sind Korinthen aber nicht besonders groß, ne?
Nein, aber
da hat
so
man ja als Kötteljob hat man
das ist, da bist du, das ist, da musst du diese Afteröffnung verkleinern.
Entschuldigung.
Gut, vielleicht gibt es da so Korinthen-Einsätze.
Damit sind wir bei Schönheitsoperationen. Und hier im Raum Heilbronn oder sowas, habe ich jetzt heute gelesen, lokale Zeitung, gibt es immer mehr illegale Botox-Behandlungen.
Nee.
Also,
illegale.
Doch. Illegale,
Ich finde die Legalen schon schlimm.
aber die Illegalen sind besonders schlimm, weil das sind natürlich dann Menschen, die das machen, die sagen, oh, ich habe hier was bekommen, wie so ein Dealer. Ich spritze dir das mal in die linke Backe oder sowas. Und das ist ja, es macht schon Sinn, dass wenn man so einen Unsinn überhaupt machen will, dass das dann jemand macht, der das irgendwie kann.
Ja.
Und der auch dieses hochgiftige Zeug im Griff hat. Denn ich finde diese Zahlen immer so geil, diesen Vergleich bei Botox. Ich glaube, es gibt ja kaum eine Substanz auf dieser Erde, die noch giftiger ist. Also, dass man das natürlich dann in verdünnter Form...
Es kommt ja auf die Menge an.
Klar,
ja,
klar, aber logisch. Weniger als ein 10.000.000stel Gramm Botox genügen, um beim Menschen eine tödliche Lähmung hervorzuführen.
Okay.
Herbeizuführen ist das Wort, genau. Also anders ausgedrückt, die Menge, die einem Salzkorn ungefähr entspricht, also so groß wie so ein Salzkörnchen, könnte rechnerisch 500.000 Menschen töten.
So,
also jetzt, eine halbe Million.
Aber ich meine, jetzt ja. Guck dir mal diese Schlauchlippenmonster an.
Ja, ne? Das ist ja wieder, ist das, nee, das ist nicht Botox.
Ist nicht Botox?
Nee,
dann,
das ist
okay,
ja,
dann guck, ja, guck, die
das
haben.
Das Kollagen.
Ja, ist Kollagen. Ah, mein Gott. Aber die, die sich Kollagen spritzen, spritzen sich auch Botox in die Wangen, oder?
Ja, in die Wangen. Ja, oder hier so Stirnfalten macht man weg. Also man macht ja Falten weg mit
Botox. Aber wenn du, die haben ja Stirnfalten teilweise, ich sag's mal, das sind Krater.
Grand Canyon ist ein Dreck dagegen.
Und dann nur ein Salzkorn groß.
Ja, aber das reicht ja schon, das Salzkorn für 500.000. Also du siehst einfach, das ist extremst verdünnt. Und diesen Effekt der Lähmung, den soll ja genau Botox herbeiführen. Also eine Falte ist ja nur was, da zieht sich ja was zusammen. Ja. Und du möchtest das ja, glaube ich, entkrampfen oder so. Ich sage jetzt mal ganz laienhaft. Und so funktioniert das auch. Aber eben in einer unfassbaren Verdünnung, weil sonst hier Vergiftung, Tod, Bumm, Lähmung.
Aber das funktioniert doch auch, die sollen doch einfach mehr essen. Weil mit Fett funktioniert es ja auch.
Also ich habe ein Anschauungsbeispiel im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich ja hier im Studio. Also,
ich habe kaum Falten.
Ich gebe dir recht, ja. Ich habe relativ viele Falten. Also insofern, wir sind der lebendige Beweis eigentlich dafür. Das
ihr müsst kein Botox spritzen, esst einfach mehr.
Aber ich finde das immer irre, wenn du diese Vergleichsgröße, die natürlich technisch gar nicht möglich ist, aber ich glaube, so ein Teelöffel würde reichen, um die gesamte Menschheit zu vernichten. Ist
Wahnsinn.
Schon irre, wie giftig dieses Zeug ist. Ne? Absolut irre.
Möchtest du ein Sachbuch-Bestseller schreiben?
Ich persönlich als Leser meide Sachbücher. Ich bin ein großer Belletristik-Fan. Mich interessieren Sachbücher seit dem Studium nicht mehr. Aber schreiben habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich wüsste auch gar nicht, worüber. Also jetzt vielleicht über Botox.
Ja.
Das könnte ich natürlich machen.
Ich habe ich muss die Quelle wieder nennen. Ist die Süddeutsche Zeitung, weil das wirklich
großartig
ist.
Weil du keine andere liest.
Doch. Ich lese auch hier jetzt hier Achim Bühler Bote noch.
Ach so.
Habe ich jetzt abonniert.
Ja, toll.
So, und da ist ein Artikel drin, da hat ein Typ ein Buch geschrieben aus der Redaktion, der hat schon mehrere erfolgreiche geschrieben. Dann hat er eine Mail bekommen von einer gewissen Celine Nadolny und die hat ihm gesagt, gegen Honorar sorgt sie für Reichweite und solche Sachen. Und er sagt, wie gegen Honorar? Ja, da gibt es so ein Paket und das kostet so und so viel und dann gibt es Buchrezensionen, dann Verlosung als Instagram- und Facebook-Feedpost, ein Blog, Buchtipps von verschiedenen Leuten, Experteninterview, Wunschtermin, zusätzlich gebucht werden können, Extras wie eine verifizierte Amazon-Rezension und.
Rezension.
Und.
Ja, Wahnsinn. Ja. Das heißt, du kannst dir einen Bestseller kaufen.
Richtig.
Das ist ja Wahnsinn.
Und dann kommt im weiteren Verlauf des Artikels, kommt sie auf einen Verlag, den vor 3 Jahren noch niemand kannte. Ja. Und die sind jetzt in diesem Sachbuch-Bestseller-Geschäft ganz groß drin. Und da kannst du dir, die garantieren dir einen Spiegel-Bestseller-Titel. Mhm. Und dann haben die eine Idee.
Ob es funktioniert?
Die haben einfach was hingeschickt und haben gesagt, das würden wir gerne als Buch veröffentlichen. Mhm. Und kompletter Scheiß stand da drin eigentlich. Okay. Und dann wurde ihnen aber angeboten, das könnt ihr machen. Also er hat das mit KI, hat er dieses Treatment oder was immer. Mhm. Das könnt ihr machen zwischen 7.000 und 12.000 Euro. Und in unserem Superpaket garantieren wir euch einen Spiegel-Bestseller. Und das klappt.
Das klappt ja wahrscheinlich, weil bei Sachbüchern sind die Auflagen vermutlich ja deutlich geringer als bei Belletristik, klar. Und dann kriegst du mit vergleichsweise wenig Titeln, man staunt ja eh, wie wenig verkaufte Bücher man inzwischen haben muss, um, also ich sage jetzt mal, nicht unter den ersten 10 aufzutauchen.
Da musst du schon ordentlich verkaufen.
Aber es ist eben in Stückzahlen, weil gerade das gedruckte Buch, das sind gar nicht solche hohen Zahlen, wie man immer denkt.
Aber ich finde das Wahnsinn.
Ja, das ist irre.
Dann wird einfach gesagt, pass auf, wir machen das über Facebook, bei Amazon, du kannst 500 Rezensionen von uns kaufen, kein Problem, kriegst du, die liegen zwischen 4 und 5 Sternen.
Ist es dann wirklich auch ein kommerzieller Erfolg? Ich meine, es sind ja dann trotzdem geringe Stückzahlen.
Ja.
Du kannst natürlich sagen als Autor, guck mal hier, ich habe einen Bestseller geschrieben, das kannst
und
du dann
das ist
vielleicht
fürs
nächste Buch.
Genau, fürs nächste Buch.
Genau.
Das ist
Weil mit dem Ding verdienst du ja erstmal dann trotzdem nichts.
Nee. Okay, ja, weil ja, du zahlst ja dafür. Ja, aber ja, dann ja, geht deine Karriere steil nach Bam. Oben. Und drum steht hier auch, ja, dieser Spiegel-Bestseller-Aufkleber ist das ja Arschgeweih der Literatur.
Sehr schön, wunderbar. So, aber jetzt müssten wir halt noch einen Sachbuchtitel haben. Worüber ja sollten wir schon schreiben? Verstehst du?
Keine Ahnung.
Doch, wir haben von vielen Dingen wenig Ahnung.
Ja.
Das reicht noch nicht für ein Sachbuch, ehrlich gesagt.
Und wir haben ja schon Bücher geschrieben und
ja,
da und hätten wir besser so eine Agentur
gehabt. Definitiv. Ja, naja gut, aber es ist schon interessant. Aber es ist ja genauso bei diesem ganzen Follower-Kram und so weiter. Wir nennen auch hier wieder keine Namen, aber ich kenne Menschen, sogar aus dem SWR3-Team, an vorderster Moderatorenfront, die sich Follower gekauft haben, damit es irgendwie bei Insta besser aussieht oder sowas. Und ich muss sagen, ich verabscheue sowas.
Wir machen das Mikro mal schnell aus. Wer?
Ich sag's dir
nachher. Sag's mir nachher, ja, geil. Ja,
aber ich weiß es gar nicht.
Meine
ja, aber das ist so, ehrlich gesagt, da sind wir, ticken wir ja beide ähnlich. Von so viel Eitelkeit bin ich da nicht heimgesucht. Ich meine, manchmal nicht. Steckt vielleicht auch eine Angst dahinter, dass man denkt, oh, ich muss halt gegenüber der nächsten Hierarchieebene, ich muss zeigen, dass das, was ich mache.
Ich bin unentbehrlich.
Ja, da draußen, guck mal, wie viele Menschen mir folgen oder sowas. Das kann ja auch sein. Es gibt ja auch oft bei Menschen, die freiberuflich sind,
ist in Ordnung.
Immer wieder Existenzängste und sowas.
Trotzdem
ist okay.
Ich finde es blöd.
Ach, es ist doch,
macht man
es
nicht.
Es ist doch idiotisch, ehrlich Quatsch. Gesagt. Mit solchen Fakes durchs Leben zu laufen, ist Bullshit, nee, meiner Meinung nach. Aber gut, okay. Wir
ich
sind ja
noch,
die toleranten zwei.
Hm? Ich habe noch ein anderes Thema. Olympische Spiele, Winterspiele jetzt, letztes Jahr in Italien.
Okay.
Und da habe ich jetzt gelesen, dass diese olympische Eishalle
einen
Meter zu kurz ist.
So, ich meine, wer entscheidet das? Also das Spielfeld.
Ja,
weil
das Spielfeld.
Die Halle ist doch wurscht, wie groß die
das
ist.
Das Spielfeld.
Ach,
ne?
Das Spielfeld.
Das sollte eigentlich NHL-Maße haben, also National Hockey League, weil die Profis aus Amerika diesmal bei den Olympischen Spielen dabei
sind. Habe ich gehört, die dürfen mitspielen. Oder
60,96 Meter lang sind die NHL-Maße und 25,91 Meter breit.
Ja.
Jetzt ist diese Eisfläche aber nur genau 60 Meter lang, also 96 Zentimeter zu kurz.
Skandal.
Ja, Skandal, weil die NHL, die Führung der NHL, hatte überlegt, die Profis jetzt zurückzuziehen wegen Verletzungsgefahr.
Nee, klar. Die denken ja, guck mal, wie ich hier fahre.
Ja.
Verstehst du schon?
Und da habe ich eine Frage. Ja. Merkt, da ist doch eine Bande, oder?
Ja, und ich habe also Eishockeyspiele, bei denen ich hin und wieder zuschaue, da hauen die sich mit dem Schläger in die Fresse und schubsen sich absichtlich in diese Bande. Ich finde, da ist die Länge ist eine untergeordnete Größe, was
nein,
das Spielfeld angeht.
Nein, das
angeht,
sagt die NHL, sagt die sind es gewohnt, auf einer 60 Meter langen Eisfläche zu spielen. Das ist, als würde man beim Sex, also das habe ich jetzt erfunden.
Ja, das hast du erfunden.
Ja.
Und das, wir
zu
schneiden
kurz.
Ja leider nichts raus, aber zu kurz.
Zu
ist natürlich,
kurz
ich wusste,
ist
dass du auf diesen unfassbar schlechten Gag hinaus wolltest.
Natürlich.
Der jetzt auch noch wahnsinnig langatmig vorbereitet war. Halleluja. Also wirklich.
Ja, aber ich frage mich auch noch, wer so eine Halle baut, die wissen das vorher, dass die so und so lang, breit und lang sein soll. Und warum bauen sie dann einen Meter zu kurz?
Keine
Ahnung.
Was
ist denn das?
Das kann alle möglichen Gründe haben. Vielleicht hätte es eine Reihe Zuschauer gekostet. Vielleicht ist irgendwas. Und es ist ja auch nicht so, dass die NHL alleine, es wird ja nicht nur in den USA Eishockey gespielt, dann sollen diese Profis eben dann hier sich darauf einstellen. Zum Beispiel bei einem Fußballfeld. Du als großer Fußballfan weißt, es gibt keine Norm, wie das zu sein hat.
Natürlich. Es gibt ein Mindestmaß.
So ist es.
Und es gibt ein Höchst.
Genau. Ja. Und in diesem Bereich darf sich ein Fußballfeld selbst in der Bundesliga bewegen. Irgendwie.
Aber nicht beim Eishockey, weil die knallen doch dagegen die Bande.
Sollen die doch.
Ist doch beim Fußballfeld keine Bande. Das ist doch kein Vergleich.
Ja, was ist denn ein Vergleich? Der, den du gerade genannt hast, ist auch keiner.
Ist auch keiner.
Das ist auch kein
Dann
Vergleich.
Dann einigen wir uns, gibt keinen Vergleich.
Gibt keinen Vergleich. So, wir haben lange nichts Makabres mehr gehabt.
Oh.
Und da habe ich was gefunden. Es geht um die Uni Harvard. Also eine der renommiertesten Universitäten dieser Welt, keine Frage. Und da gab es einen früheren Chef, der ist inzwischen entlassen worden, der dort für die wissenschaftlichen Zwecke die Leichenhalle der Uni Harvard
betreut
hat. Weil die haben natürlich für medizinische Forschung, kriegen die zum Teil Leichen angeliefert.
Ja,
damit
naja,
halt die Studenten, muss ja sein.
Brauchen
ist ja
logisch. Die.
Ja, klar, du musst ja lernen, wie obduziert man was, die ganze ja. Pathologie, Gerichtsmedizin, wie auch immer.
Wie lang ist ein Mensch? Wie
genau, ja, ja, wenn er einen Meter zu kurz ist, verstehst du, dann ist alles, ja, je nachdem, was ja. mit der Leiche geschehen ja. ist, kann das auch mal vorkommen. Okay. Da sind wir aber schon im entscheidenden Bereich, weil dieser frühere Chef, ein 58-jähriger Mann, ist jetzt verurteilt worden zu einer Haftstrafe. Der hatte nämlich bis zu seiner Festnahme im Mai 2023 die Leichenhalle geleitet und dann zwischen den Jahren 2018 und 2022 immer wieder mal ein paar Teile entwendet von ja. Leichen und hat die dann mit nach Hause genommen und von dort aus verkauft. Also der hat gesagt, okay, ich habe hier eine genehmigungspflichtige ja. Nebentätigkeit, die er aber nicht angemeldet hat. Also es ist echt irre. Es ist schon. Und er hat, also es steht da, er hat Hände, Köpfe, Gehirne und Gesichter verkauft. Wie
ja.
verkauft man ein Gesicht?
Naja, also ja, willst du jetzt wirklich, dass ich dir im Detail erkläre?
Na, aber man kann doch nicht, ja, oder?
Ich doch,
kann,
ja, also beim Kalbskopf, den ich ab und zu mache,
ja.
ziehst du ja auch... Die sogenannte Maske,
ja, genau.
das, ist
ja.
das, Gesicht.
Das ist das Gesicht,
die kannst du abziehen vom Knochen,
okay.
das geht.
Ja,
und es okay. geht beim Menschen sicherlich auch, ja. weil wodurch unterscheiden wir uns vom Kalb?
Ja. Das Ganze geschah, und das überrascht uns nicht, ohne Wissen der Angehörigen und des Arbeitgebers. Also deshalb halte ich die Haftstrafe auch für gerechtfertigt.
Ja.
Also, ich aber mein, was für Leute gibt es denn irgendwie?
Der nimmt es mit
ja.
ein.
Seine Frau wusste davon, hat übrigens mitgemacht.
Ja.
Also die
ah.
war mit da drin.
Die hatten
ja.
einen zweiten Kühlschrank. Weil ich meine, du legst ja nicht neben den Käse und den
oh,
legst
du... Vielleicht wollte er einen ganz modernen Kühlschrank mit Gesichtserkennung. Hier wird es wirklich
das ist, wir sind, das ist doch Weihnachten.
Ja, das ist doch nicht weihnachtlich, was
das
wir hier
doch,
machen.
Das ist, doch,
also, das ist ja
nee.
Wirklich, das ist ja ekelerregend.
Ein Kollege,
gesagt, ja.
Der hier im Layout, aber können wir einen Namen nennen, Christoph Kien.
Ja.
Der hat mir erzählt, dass er, weil ich hatte Schokolade dabei und habe ihm angeboten, willst du ein Stück?
Ja, ein Stückchen Schokolade.
Dann sagt er, ja, ich kann immer nur 2 Stückchen oder 4 essen.
Ach so, Menschen kenne ich auch.
Ja.
Das ist zwanghaft.
1 geht nicht, 3 geht auch nicht.
Ja, ja. Die haben eigentlich keine Chance, irgendwo Arbeit zu finden, außer beim SWR
ja.
Menschen mit derartigen Zwangsstörungen.
Ja.
Aber der arbeitet
ja,
bei
der
uns.
Arbeitet hier.
Der kann keine ungerade Zahl von Schokoladenstückchen essen,
aber,
oder?
Aber warum nicht?
Ja, warum? Das fragst du mich. Ich kann das. Also ich bin der falsche Ansprechpartner.
Ich habe ihn habe ich vergessen kann, zu
ich
fragen.
Ich kann alles und in jeder Anzahl essen.
Ja,
ja, aber ich weiß schon. Vielleicht hat das auch mit dieser mit der Tafel Schokolade und ihrer Form und dieser Gliederung, diesem Gittermuster zu
okay.
tun. Und vielleicht ist es bei ihm eine ästhetische Sache, dass er sagt, ich kann jetzt nicht, wenn da so
ja.
ein Stück noch in so einer Reihe übrig bleibt, das kann ich mir nicht anschauen. Es gibt ja alle möglichen Dinge.
Ja, aber wenn ich habe ihm ja keine ganze Tafel angeboten, sondern gesagt, hier, nimm ein Stück. Da
ja,
war
ja.
keine Reihe, das war ein Stück.
Der wollte ja
ein
einfach
Ding.
Sagen, du wirst mir doch nicht ein Stück anbieten, ich muss immer mindestens 4 nehmen. Das war wahrscheinlich der Trick, der dahinter steckt.
Ja, Wahnsinn.
Aber es gibt sowas.
Ja?
Ich habe ja zum Beispiel dieses Problem, ich wusste erst nachher, dass es das auch wirklich wissenschaftlich gibt. Ich habe keine Angst vor Löchern, so heißt das, glaube ich, irgendwie, aber ich habe einen Ekel davor. Also es gibt bestimmte Formen, auch in der Natur, wenn da so Vertiefungen drin sind. Ich kann dir das nicht beschreiben, warum das so ist, aber es ekelt mich. Also es gibt so,
also.
Und du kannst im Internet so bestimmte Bilder angucken und auch so bei Schwämmen oder sowas, das geht so, aber und das ist wirklich so, dass, und das bilde ich mir jetzt nicht ein, es ist was ich unangenehm anzuschauen finde.
Echt?
Ja, und dafür gibt es auch einen Namen, der mir jetzt allerdings entfallen ist. Ist ja nicht wie bei dir, der einfach irgendwas googelt, während der andere erzählt und du hörst dann nicht zu. Sowas mache ich natürlich nicht.
Also,
ja?
jetzt bist du unterwegs irgendwo. Das
ja?
ist mir noch nie aufgefallen bei dir.
Ehrlich nicht?
Nee, und dann ist da so ein Gullideckel.
Ja, nee, so irgendwas mit so einem großen Loch, so einer Vertiefung.
Ist okay.
Das ist egal.
Ah.
Es geht eher um so... Ja, so, es gibt ja auch so Sägetier oder sowas.
Guck mal
oder,
hier, ich mach mal hier.
Ja, so ein Loch, das ist völlig egal. Eher so eine Oberfläche und da sind dann so Vertiefungen drin oder
ja.
sowas. Und das ist was ich unfassbar unangenehm finde.
Hast du mit einem Psychologen drüber gesprochen?
Brauche ich nicht. Ich komme ja trotzdem gut fürs Leben, aber durchs Leben, aber ich schaue es halt nicht
okay.
so gerne an.
Das, ich entdecke nach all den Jahren doch noch neue Seiten.
Ah, da ist es. Trypophobie.
Ja,
ich habe es zufällig
ja.
gegoogelt. Was hast du eigentlich erzählt?
Trypo. Grüne. Ja.
Eine sehr starke Abneigung oder Ekelreaktion gegenüber Mustern aus vielen kleinen, unregelmäßigen Löchern, Dellen oder Bollen, wie sie zum Beispiel auch in Bienenwaben, Schwämmen oder Lotusblüten vorkommen und sowas. Und das ist genau das, was ich habe. So. Da ist hier so ein Bild. Also, sowas hier, das ist so eine komische Blüte und das finde ich ganz ekelhaft.
Also, Bienenwaben dann natürlich auch nicht, oder?
Ja, die sind sehr gleichmäßig, da stört es mich nicht so sehr irgendwie. Aber
Wahnsinn.
Du siehst auch, dein alter Weggefährte hat ganz schön einen
Knall. Ja, auf jeden Fall, ich wollte ja noch erzählen, dass Christoph mir diese Broschüre gegeben hat, die betitelt ist mit Neue Narrative, das Magazin für neues Arbeiten, sicher führen in unsicheren Zeiten.
Ich kenne das Ding, ist ein Spiegel-Bestseller. Genau. Und da steht dieser ganze Kram drin, so für Führungskräfte.
Was
und
für ein...
Aber ich finde dann immer, dass da sind so relativ wohlfeile Dinge, die man beherzigen sollte im Umgang mit Mitarbeitern, die sind da aufgeblasen zu 12-seitigen Artikeln.
Zu 12?
Ja.
Das sind 133 Seiten.
Wahnsinn.
Strategien aus dem Adaptive Leadership Framework für euren Führungsalltag.
Mhm.
Erstens, verschafft euch einen Überblick.
Ja.
Zweitens, können wir das Problem genau beschreiben? Gibt es bereits ein bewährtes Rezept für das Problem?
Mhm.
Können wir selbst lösen oder an ExpertInnen degradieren?
Okay, ja.
Delegieren.
Genau. Man merkt, du bist eine geborene Führungskraft. Genau. Genau. Wie demotiviere ich Mitarbeiter, ist das zweite Kapitel. Und das vierte ist Demütigung.
Ich zerreiß das jetzt, weil das ist so.
Aber das ist doch Adaptive Framework, hör mal. Du kannst das doch nicht einfach.
Das ist jetzt Adaptive Müllwerk.
Ja.
So.
Du neigst zu Aggressionen.
Das ist keine Aggression. Nee,
da muss eine Führungskraft eingreifen.
Ich bin völlig ruhig.
Ja, ja.
Ich bringe das gleich unserer Führungskraft hoch und sage, da liest den Scheiß.
Sehr gut. Ich möchte dich kurz fragen, das Ranking der beliebtesten Politiker in Deutschland, von INSA gerade im Auftrag der Springerpresse gerade wieder
veröffentlicht. Also, da ist diese AfD-Tante ist weit vorn, Alice Weidel.
Wer ist der oder die beliebteste generell? Schon seit Ewigkeiten der beliebteste.
Ah, hier, Verteidigungsheim.
Ja, Pistorius. Ja,
Pistorius.
Ja, vor dem Söder Markus auf Platz 3.
Der Markus?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, und dem schönen Hendrik Wüst aus NRW.
Aber die Weidel ist auch weit vorne, oder?
Die beliebteste Politikerin in Deutschland, offensichtlich auch mit Abstand, ist Alice Weidel.
Ja.
Du hast völlig recht. Ist auf Platz 5 der beliebtesten Politiker. Bei den Frauen kommt irgendwie Julia Klöckner und dann irgendwann Frau Wagenknecht. Die kann offensichtlich machen, was sie will. Die bleibt immer unter den Top 10.
Ich habe eine Fachfrage. Wo ist denn der Kanzler?
Der Kanzler ist also hier nicht unter den ersten, aber das ist normal für einen Kanzler. Der ist irgendwo, wo Olaf Scholz auch ist, irgendwo da ganz unten irgendwo. Aber Alice Weidel fand ich schon überraschend, muss ich echt sagen. Weil es geht ja jetzt nicht um Kompetenz oder politische Neigung oder so, sondern das ist die Frage nach beliebt.
Ja.
Und beliebt, ich meine, die ist ja jetzt unabhängig davon, die ist ja irgendwie messerscharf, kalt, was weiß ich irgendwie. Ja, aber bei Beliebtheitswerten,
bei Halleluja. Beliebt würde ich immer
oder
sagen,
vermischen die Leute
ist doch ein
dann.
Mensch, der mir auch sympathisch ist.
Ja, ne?
Und wenn ich die Weidel anschaue, sage ich, du magst
es gibt
alles Mögliche können, aber sympathisch bist du mir nicht.
Ja, in keinster Hinsicht natürlich. Und ich meine jetzt bewusst, lassen wir mal das Inhaltliche weg, aber es ist ja wirklich so, dass eben beliebt verbinde ich ja dann trotzdem mit einem angenehmen, wie du auch sagst, mit einem Wohlfühlfaktor oder sowas. Insofern, es gibt natürlich Politiker, die schätzt man nicht. Insofern finde ich beliebt auch eine völlig schwachsinnige Kategorie. Weil mir ist das egal. Ich liebe den alten Adenauer-Satz, jetzt machen sie sich erstmal unbeliebt und dann werden sie auch ernst genommen.
Ja.
Und das ist, das finde ich...
Hat er recht?
Ja, hat er recht. Das heißt, mach erstmal das Ding, was du für richtig oder halt für deine Wähler für richtig hältst. Und das ist egal, ob du beliebt bist oder nicht. Aber offensichtlich natürlich bei uns nicht.
Das sollte bei Politikern auch... Ja, aber das ist nicht mehr so. Das
ich weiß, wir wissen schon, dass das längst nicht mehr so ist. Ja,
das ist, du musst gut aussehen. Du musst lächeln.
Oder hier bei Pistorius, der ist beliebt, weil er natürlich auch der hat ja so eine kantige Macherart. Die ist, glaube ich, beliebt. Man hat das Gefühl, der hat die Dinge im Griff.
Ja.
Ob das so ist oder nicht, ist mal egal.
Ist völlig egal.
Ja, klar. Ja, ja. Aber interessant, finde ich.
Sehr interessant.
Wie ihr da draußen so tickt.
Ja.
Wen ihr so mögt und wen nicht.
Ich wollte eigentlich nur über die Stabschefin von Donald Trump sprechen, aber das können wir auch beim nächsten. Die hat ein Interview gegeben, ganz großartig, Und da haut sie aufs Weiße Haus ein und auf Trump und was weiß ich immer. Und er sagt jetzt natürlich, ja da sind Sachen weggelassen worden und wird verteidigt. Aber die hat da eingedroschen.
Ja, großartig. Aber der Trump ist ja dann, ist, ach, die hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt.
Ja, genau.
Den ficht ja irgendwie nichts an.
Unglaublich,
das ist
ne?
Wahnsinn, ja.
Sie hat zum Beispiel, doch schnell zwei Zitate. Sie attestiert ihm die Persönlichkeit eines Alkoholikers. Mhm. Mit der Einstellung, dass es nichts gibt, was er nicht tun kann. Nichts. Null. Gar nichts.
Ja, ja.
So ist er.
Ja, ja, so
und
ist er.
Und J.D. Vance ist seit einem Jahrzehnt Verschwörungstheoretiker. Sein Wechsel vom Trump-Kritiker zum Trump-Bewunderer ist nur politisch motiviert. Der mag den nicht. Es hat die alles gesagt.
Ja, gut. Wir schauen mal, wie lange sie noch seine Staatschefin ist.
So
das mag schon sein. Reden wir über Boris Becker. Der ist wieder mal Vater geworden. Also er ist ja...
Also offenbar nicht zu kurz.
Nein, also irgendwo im Fertility Club, relativ weit oben, auf jeden Fall.
Unglaublich.
Und ja, na gut.
Ja, du, soll er.
Wenn dem ganzen Glück innewohnt, dann auch gönnen wir es auch hier von Herzen. Seine Frau Lilian de Carvalho Montero hat also das erste gemeinsame Kind geboren. Es ist ein Mädchen. Und jetzt will sie vor allem möchte, dass dieses Kind möglicherweise später gut Tennis spielt.
Moment.
Und, ja.
Aber sie ist doch gar keine Tennisspielerin,
oder? Nee, sie nicht.
Oder?
Aber er ist ja, also wie man weiß, der hat ja auch Tennis
gespielt.
Also
glaubt sie, seine Gene würden der Tochter...
Möglicherweise. Und er fördert das jetzt, weil er greift immer ihre linke Hand von dem Baby. Also er greift jetzt schon, das ist ja erst ein paar Wochen alt oder so.
Ja.
Oder Tage alt. Und er greift deshalb immer an die linke Hand und sagt, ich habe gehört, wenn man früh eine Hand mehr drückt wie die andere, also es müsste eigentlich heißen als die andere, aber ich darf ja kein Zitat verfälschen, dass es vielleicht dann in den Griff geht und sie dann mit links die Vorhand spielt. Also das heißt, der quetscht jetzt jeden Tag irgendwie ein paar Mal die linke Hand von dem Baby und hofft, dass sie dann später mal eine Linkshänderin beim Tennis wird. Das soll Vorteile haben, weil die meisten Tennisspieler sind Rechtshänder und die Linkshänder haben, glaube ich, ist für Rechtshänder schwerer auszurechnen. Gibt es in vielen Sportarten.
Ich habe den Verdacht, dass Boris Becker als Kind nicht oft genug an den Kopf gelangt wurde.
Aber wir lagen uns ja an den Kopf, wenn wir das hören. Ja, aber was Menschen so machen.
Wahnsinn, oder? Ja, so dann machen.
Und ich weiß auch nicht, wo der das gelesen hat. Möglicherweise hat er es in einem Podcast wie diesem hier gehört und es ist einfach völlig
blöd. Völliger Unsinn. Glaubt nichts, was wir hier erzählen. Doch, natürlich.
Aber mit dieser Linkshänderei, wir hatten das ja auch gestern als Vorschlag hier in der Themenkonferenz und da ging es darum, ist sowas erblich oder sowas. In meiner Familie gibt es nirgendwo Linkshänder, aber ich bin einer. Und ich finde sowas dann schon kurios. Also ich glaube, man ist immer noch nicht so ganz da.
Ich kann das mal googeln, aber es ist leider schon spät geworden.
Ja, ne, googeln tun wir jetzt nichts mehr. Aber wir haben noch einen ganz wichtigen
Tipp. Halt, wir machen Pause, das müssen wir schon nochmal sagen.
Ja, also wir sind jetzt zwei Wochen nicht da, weil auch wir haben Weihnachten.
Ja, und Silvester. Und außerdem muss ich pokern.
Ja, das stimmt, du hast ja wieder dein Pokerturnier.
Ich habe mein Pokerturnier und das ist heilig.
Es findet im Ausland statt, da wird das illegale Glücksspiel nicht geahndet, glaube ich.
Nee, es findet diesmal in Deutschland statt.
Ach, du machst es nur noch schlimmer. Können wir jetzt hier aufhören?
Wir spielen in einem dunklen Keller.
Nee, alles klar. Also, frohe Weihnachten euch.
Und einen guten Rutsch.
Und einen guten Rutsch. Und natürlich, denkt dran,
wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.